So, wir haben ja heute den dritten Advent. Advent heißt ja Ankunft. Ja, im Advent geht es darum, wir warten auf die Ankunft des Herrn Jesus. Und da das ja schon vor über 2000 Jahren an Weihnachten passiert ist, denken wir natürlich einmal auch daran oder bereiten uns darauf vor, auf Weihnachten. Aber es geht dann Advent oder im Advent dann auch immer um die nächste Ankunft des Herrn Jesus, um seine Wiederkunft. Und die Wiederkunft, die spielt auch eine Rolle in unserem Text, in dem es heute drum geht. Ich will euch nämlich heute Matthäus 28, Vers 16 bis 20 predigen. Da geht es um den Missionsbefehl und um das, was das heute noch mit uns zu tun hat. Mission ist eines der zentralsten Themen in Gottes Wort. Ja, nicht das einzig Zentrale, aber eines der zentralen Themen in der Bibel, weil ohne Mission gibt es einfach nur Gericht. In Gottes Mission, also Gottes Suche von uns Menschen, spielt Weihnachten eine zentrale Rolle. Da kam nämlich Gott hier zu uns Menschen auf die Welt, wurde ein Mensch, so wie wir, um uns retten zu können. Das ist ein großer Teil von Gottes Mission. Und was sich da draußen noch ergibt, lese ich uns jetzt vor in Matthäus 28, die letzten Verse ab Vers 16. Die 11 Jünger aber gingen nach Galiläa, an den Berg, wohin Jesus sie bestellt hatte. Und als sie ihn sahen, warfen sie sich vor ihm nieder, aber zweifelten. Und Jesus trat zu ihnen und redete mit ihnen und sprach: Mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern, und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Ich will nochmal beten. Vater, wir wollen jetzt auf dein Wort hören, das, was du uns zu sagen hast. Ja, wir wissen, dein Wort hat ja Autorität über uns. Und deswegen bitte ich dich, dass wir ja dem auch gut zuhören können. Ja, und es von dir annehmen. Und ich bitte dich, dass du uns stärkst jetzt durch dein Wort und veränderst. Ja, und uns deine Majestät auch aufzeigst, sodass das, was hier steht, einfach nur ja ganz klar für uns ist. Herr, darum bitten wir dich und danken, dass du durch deinen Geist an uns wirkst. Amen.
Amen.
Wann fühlt ihr euch denn am sichersten, wenn ihr einen Auftrag ausführen sollt? Also stellt euch vor, zumindest die, die im Berufsleben stehen, und die anderen können sich es wahrscheinlich trotzdem vorstellen. Wenn ihr einen Auftrag in der Firma bekommt, wann fühlt ihr euch da am sichersten, den auszuführen? Also wenn es um einen großen Auftrag geht. Ja, wenn ihr den Auftrag von irgendjemanden so aus der untersten Abteilung bekommt oder wenn ihr den Auftrag direkt vom obersten Chef bekommt und er sagt, hey, mach das, du hast dir die Mittel zur Verfügung, wenn du mehr brauchst, komm zu mir. Ich stehe hinter dir. Wann fühlt man sich da sicherer, das Ganze auszuführen? Ich gehe mal davon aus, zumindest wenn es ein einigermaßen guter Chef ist, dann am besten, wenn es vom Chef direkt kommt, wenn es er abgesegnet hat, soll man sich sehr sicher sein können, dass man das dann auch so machen kann und darf und auch wirklich einen Rückhalt hat, oder? Hat mit unserem heutigen Text zu tun. Haltet es euch mal im Hinterkopf. Den Text kann man zusammenfassen als der königliche Befehl zur weltweiten Mission in Jesu Kraft. Ja, der königliche Befehl zur weltweiten Mission in Jesu Kraft. Und es geht um zwei Dinge, nämlich zuerst in Vers 16 und 17 haben wir die Begegnung mit dem König. Und dann in Vers 18 bis 20 haben wir den Auftrag des Königs. Und dieser Auftrag, der gliedert sich in drei Dinge. Wir haben nämlich einmal die Voraussetzung, dann haben wir den eigentlichen Befehl und das dritte eine Verheißung. Also Voraussetzung, Auftrag und Verheißung. Der Matthäus hat sein Evangelium nämlich ganz bewusst an dieser Stelle hier geendet. Geleitet durch den Heiligen Geist hat er ganz bewusst den Missionsbefehl zum Schluss hingestellt. Das ist nämlich das, auf was sein ganzes Evangelium so rausläuft. Ja, Jesus Christus hatte seinen Jüngern alles vorgemacht. Er hat ihnen vorgemacht und gezeigt, dass er alle Macht hat. Er hat gezeigt, wie macht man den Jünger. Er hat ihnen gezeigt, was soll man lehren und so weiter. Alles hat er ihnen innerhalb von circa 3 Jahren gezeigt. Und jetzt sollten sie gehen. Darauf läuft das ganze Evangelium hinaus. Und schauen wir uns jetzt an, diesen ersten Punkt, die Begegnung. Ich lese uns nochmal Vers 16 und 17. Die 11 Jünger aber gingen nach Galiläa an den Berg, wohin Jesus sie bestellt hatte. Und als sie ihn sahen, warfen sie sich vor ihm nieder, einige aber zweifelten. Uns wird hier also eine Szene beschrieben, die Apostel, und zwar ohne Judas, waren es noch 11, die gingen jetzt nach Galiläa zu einem Berg, den Jesus ihnen gesagt hatte davor, und sehen dort ihren Herrn, bleiben dann aber so in einiger Entfernung stehen und beten ihn an. Das ist erstmal so diese Szene. Warum Galiläa? Nach dem Tod Jesu für unsere Sünden und auch nach seiner Auferstehung, da haben ihn zuerst ein paar Frauen gesehen. Denen ist er zuerst, oder hat er sich zuerst gezeigt. Und ihnen hat Jesus gesagt, dass er jetzt nach Galiläa gehen würde. Und das sollten sie den Aposteln sagen, dass sie ihn dort treffen können. Und dieses Treffen, was schon direkt nach der Auferstehung angekündigt war, das sehen wir hier, wie sie sich hier treffen. Hier geht es also noch nicht um Himmelfahrt, auch wenn es auch auf einem Berg ist, sondern um das erste Treffen in Galiläa im Norden von Israel mit dem Herrn. Ja, Galiläa, das war die Heimat von vielen Jüngern und das war einigermaßen abgeschieden. Da konnten sie jetzt nochmal in Ruhe sein und konnte ihnen in 40 Tagen noch bis zur Himmelfahrt nochmal vieles erklären. Die hatten schon viel gehört, aber die hatten es einfach nicht verstanden. Vieles von dem, was er erklärt hatte, lief auf seinen Tod und seine Auferstehung raus, was die einfach nicht kapiert hatten davor. Jetzt war das passiert, jetzt konnte es ihnen nochmal genau erklären und auch, wie es weitergehen sollte. Und dann heißt es hier, sie gingen nach Galiläa an den Berg. Das Ganze findet also auf einem Berg statt. Und wenn wir selber beim Bibellesen von einem Berg lesen, das sollte bei uns erstmal in Achtung kommen. An einem Berg sind viele besondere Sachen in der Bibel passiert. Also da immer mal aufpassen, okay, Berg, das könnte sein, das ist jetzt wirklich wieder so eine Schlüsselszene. Ja, das sehen wir schon eigentlich in der ganzen Bibel. Ja, an einem Berg, das spielt beim Noah, wo er dann gelandet ist, eine Rolle. Das haben wir dann, die Gesetzgebung war auf einem Berg. Elia auf dem Karmel. Und so waren noch einige Sachen auf dem Berg. Aber selbst direkt im Matthäus-Evangelium, wir haben den Berg der Versuchung. Wir haben die Bergpredigt. Wir haben die Berufung der Jünger auf einem Berg. Wir haben den Berg der Verklärung. Viele so zentrale Dinge, die passieren oft auf einem Berg. Losgehen tut das Ganze ja aber mit dem Wort aber. Die 11 Jünger aber gingen. Warum aber? Auch so, wenn man sowas liest, gerne mal lesen, okay, was war denn davor? Also auf was bezieht sich jetzt dieses Aber? Und davor wird uns berichtet, dass nicht nur die Frauen am leeren Grab waren und gesehen hatten, dass der Stein weg war und der Engel da war und der Jesus auferstanden war. Das hatten nicht nur die Frauen gesehen. Das hatten auch diese Soldaten, die dieses Grab bewacht hatten, gesehen. Auch die haben vom Engel gehört, dass Jesus nach Galiläa gehen würde. Aber sie nahmen lieber das Geld und haben eine Lüge verbreitet, dass die Jünger ihn geklaut hatten und er gar nicht auferstanden sei, als dass sie nach Galiläa gegangen waren, zu dem, der gerade vor ihren Augen auferstanden war. Deswegen dieser Kontrast. Die 11 Jünger sind gegangen. Aber andere nicht. Die haben lieber eine Lüge verbreitet für viel Geld. So, die Jünger kommen also an und als sie ihn sahen, warfen sie sich vor ihm nieder. Sie haben da drauf gehört und sobald sie ihn jetzt dort also auf dem Berg sehen, da werfen sie sich nieder als ein Zeichen der Anbetung. Und dann kommt so was Komisches. Einige aber zweifelten, heißt es bei mir. In anderen Übersetzungen heißt es einfach nur, und zweifelten. Ja, die kommen also und zweifeln. Ja, an was zweifeln sie denn? Ja, ich denke einmal, dass es nicht nur einige sind, sondern wirklich alle. Ja, in manchen Übersetzungen steht zwar das einige, aber das findet man auch nicht überall im Urtext. Die haben jetzt nicht daran gezweifelt, dass hier der Herr Jesus vor ihnen steht. Ja, sie haben sich hier vor ihm niedergeworfen. Das haben sie erkannt. Ich denke, das meint diese Unsicherheit und auch Unentschlossenheit, jetzt weiter auf ihren Herrn zuzugehen. Die haben gezweifelt, dürfen sie näher kommen? Die wussten nicht, was passiert jetzt? Ja, die waren circa 3 Jahre waren sie mit dem Herrn Jesus unterwegs gewesen. Ja, teilweise hatten sie es vielleicht gar nicht so richtig auf dem Schirm, wer da mit ihnen geht. Gott selbst. Vielleicht war es teilweise so ein bisschen wie mit einem guten Freund mitgehen. Sie hatten schon immer wieder ganz klar auch gemerkt, okay, das ist nicht einfach nur so unser Best Buddy hier. Und hatten immer wieder auch, teilweise sogar, haben sich nicht getraut, Dinge Jesus zu sagen, über was sie gerade diskutiert haben. Aber ich denke, sie haben es nicht immer genau gewusst oder auch so richtig auf dem Schirm gehabt, wer da gerade mit ihnen geht. Aber hier war es jetzt alles klar. Ja, sie wussten, hier ist gerade jemand auferstanden. Und hier haben wir es wirklich mit Gott zu tun. Und wir sind weggelaufen. Als er verhaftet wurde, sind wir alle weggelaufen. Und sie waren unsicher. Was ist jetzt mit uns? Dürfen wir kommen? Und sind aus einiger Entfernung stehen geblieben. Sie hatten Ehrfurcht vor Christus. Die kannten ihn ja bisher schon teilweise anders. Ja, die wussten, er ist es. Da war kein Zweifel dran. Aber blieben trotzdem lieber in einiger Entfernung stehen, weil sie Zweifel hatten. Dürfen wir kommen? Aber dann kommt dieser zweite Teil, der Auftrag. Ja, Vers 18 bis 20. Als sie zögern zu kommen, lest mal Folgendes. Und Jesus trat zu ihnen und redete mit ihnen und sprach, mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Als sie zögern und zweifeln, da heißt es, er trat zu ihnen und redete mit ihnen. Sie waren abgehauen, als er sie am meisten gebraucht hatte. Aber er zeigt, es ist vergeben. Ich komme zu euch. Ihr dürft zu mir kommen. Ihr müsst nicht aus einiger Entfernung stehen bleiben. Ich komme zu euch. Und dann gibt er ihnen den größten Auftrag, den sie je gekriegt hatten. Und einen größeren haben sie danach auch nicht mehr gekriegt. Einen unmöglichen Auftrag gibt er ihnen. Ja, das Matthäus-Evangelium endet ganz bewusst mit diesem Auftrag, weil es einer der wichtigsten Aufträge für einen Christen ist. Ich sage nicht der einzigste, aber einer der wichtigsten Aufträge für einen Christen und einer der Gründe, warum wir auch noch hier auf dieser Erde sind, wenn wir Kinder Gottes sind. Andere Menschen müssen vom Herrn Jesus erfahren. Die müssen das Evangelium erfahren, weil Gott will noch retten. Und er schreibt es nicht einfach in den Himmel, ja, kommt zu ihr, mühseligen Beladenen oder sowas, sondern er will das durch seine Kinder in diese Welt bringen. Er will einen unmöglichen Auftrag durch unmögliche Leute in die Welt bringen. Und dann sehen wir, wenn das klappt, dann ist es ein Gott, der Unmögliches möglich macht. Dann ist es ein allmächtiger Gott. Dann ist es ein herrlicher Gott. Ja, wenn er einen unmöglichen Auftrag durch so Chaoten wie die und wie mich in diese Welt bringt. Er will seine Kinder dazu gebrauchen. Aber wegen der Unmöglichkeit kommt der Auftrag jetzt auch nicht von irgend so einem kleinen Engel oder sowas, sondern der Auftrag kommt vom Chef direkt und mit der Rückendeckung des Chefs. Und mit seiner Hilfe, da ist dann dieser Auftrag auch möglich. Aber nur mit seiner Hilfe und nicht anders. Und um uns das zu zeigen, da rahmt der Herr Jesus diesen Befehl in eine Voraussetzung und auch in eine Verheißung ein. Schauen wir uns zuerst diese Voraussetzung an. In Vers 18 heißt es, mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Das ist die Voraussetzung für den Auftrag. Weil wenn ich einen Auftrag erledigen soll, der meine Fähigkeiten total übersteigt, dann brauche ich irgendeinen Helfer, der mir hilft, diesen Auftrag zu machen, weil ich kann es ja dann scheinbar nicht. Aber wenn der Befehl trotzdem, der Auftrag an mich ergeht, dann muss ich mir Hilfe holen. Und diese Hilfe ist gleich mit in dem Auftrag mit drin. Und bevor er diesen Auftrag überhaupt gibt, macht er das gleich klar und sagt, dass er alle Macht hat vom Vater bekommen. Und zwar Macht nicht nur im Himmel, sondern auch alle Macht hier auf der Erde. Dieses Wort Macht, das kann man auch mit Vollmacht übersetzen und meint nicht nur, dass man halt eine große Macht hat, wie so die Mächtigen dieser Welt, sondern dass man wirklich alle nötige Macht hat für diesen Auftrag. Und dass man auch die Befähigung hat, dann das Ganze ausführen zu können. Nicht nur ich könnte es theoretisch, sondern ich kann das Ding auch ganz praktisch durchführen. Ja, dass er wirklich, der Jesus sagt hier, dass er alle Freiheit und auch alles Recht dazu hat, alles tun und machen zu dürfen, was er will. Das hat er. Von jedem Einzelnen von uns, auf der ganzen Welt, im Himmel, auf der Erde, überall. Das hat er alles. Das hat er auch schon davor gesagt, dürft man mit mir in Matthäus 11 das Ganze nachlesen, wie der Herr Jesus das da schon ausgedrückt hat. Da heißt es in Matthäus 11, Vers 27, alles ist mir übergeben worden von meinem Vater. Und niemand erkennt den Sohn als nur der Vater, noch erkennt jemand den Vater als nur der Sohn und der, dem der Sohn ihn offenbaren will. Alles ist mir übergeben worden von meinem Vater. Da ist nichts ausgeschlossen, wirklich alles. Und das hat er seinen Jüngern auch schon in ganz vielen Situationen gezeigt. Ja, das reicht, wenn wir da einfach nur uns das Matthäus-Evangelium anschauen, wo er zeigt, er hat alle Macht über den Teufel und seine Dämonen. Ganz, ganz viel hat es uns gezeigt, wie es im Matthäus-Evangelium steht. Er hat die Macht über die Naturgewalten. Er kann einfach wogende Wellen stillen. Er hat Macht über Menschen. Die wollten ihn in den Abhang runterstürzen. Seine Zeit war noch nicht gekommen. Er geht einfach mittendurch. Er hat Macht über Krankheiten, über den Tod. Er hat wirklich, er hat alle Macht. Er hat Vollmacht. Oder lasst uns mal im Alten Testament lesen, wie es vorhergesagt war in Daniel 7. Was es da über ihn heißt. In Daniel 7, Vers 14, zieht sich zwar auf die Himmelfahrt, aber unser Text hier ist ja wirklich nur ein paar Tage vor der Himmelfahrt. Und es ist auf jeden Fall schon was, was passiert ist und was bis heute genauso gilt. Daniel 7, Vers 14 heißt es, und ihm wurde Herrschaft und Ehre und Königtum gegeben und alle Völker, Nationen und Sprachen dienten ihm. Seine Herrschaft ist eine ewige Herrschaft, die nicht vergeht und sein Königtum so, dass es nicht zerstört wird. Nach der Himmelfahrt hat der Vater ihm wirklich alle Macht gegeben. Es ist nichts ausgeschlossen. Oder in Epheser 1, ab Vers 20 wird es folgendermaßen ausgedrückt. Immer die gleiche Tatsache. Epheser 1, ab Vers 20. Diese Macht hat er in Christus wirksam werden lassen, indem er ihn aus den Toten auferweckt und zu seiner Rechten in der Himmelswelt gesetzt hat, hoch über jede Gewalt und Macht und Kraft und Herrschaft und jeden Namen, der nicht nur in diesem Zeitalter, sondern auch dem zukünftigen genannt werden wird. Und alles hat er seinen Füßen unterworfen und ihn als Haupt über alles der Gemeinde gegeben. Alles ist ihm unterworfen. Mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Und es ist nicht so, er herrscht im Himmel und hier auf der Erde, da herrscht halt der Teufel. Das ist nicht so. Er sagt, ich habe auch alle Macht auf der Erde. Alles läuft das so, wie ich das will. Ja, der Teufel ist der Fürst dieser Welt. Aber wer ist der Herr der Herren und der König der Könige und der Fürst der Fürsten? Wer steht da drüber? Jesus Christus. Und der Teufel ist nur sein Spielball. Er hat alle Macht. Das ist die Voraussetzung für diesen großen Auftrag. Und bevor wir irgendwas für ihn tun wollen, ist das die Voraussetzung, dass wir das wissen und glauben. Und es gibt dann dem Verkündiger Jesu auch eine große Autorität. Ja, wenn wir vom obersten Chef des Universums gesandt sind, dann kommen wir im Auftrag des Königs, der alle anderen Menschen, egal von welchem Rang, genauso geschaffen hat. Ob das der oberste Chef eines Weltkonzerns ist oder der oberste Professor an der Uni, egal wer, sind alle gleich von Gott geschaffen. Wir kommen im Auftrag dieses großen Gottes, der befehlen darf, allen Menschen befehlen darf. Und somit dürfen wir das auch in seinem Namen, denn in Apostelgeschichte 17, Vers 30 heißt es, denn er gebietet jetzt den Menschen, dass sie überall Buße tun sollen. Und es gebietet er durch seine Kinder dieser Welt. Das Evangelium darf also wirklich mit Vollmacht gepredigt werden, weil es nicht unseres ist, sondern sein Auftrag, der Auftrag des Königs dieser Welt. Und er ist doch der König. Das hat uns das ganze Matthäus-Evangelium gezeigt. Ja, es beginnt, Matthäus-Evangelium Vers 1 beginnt mit Jesus Christus. Ich muss es vorlesen im Wortlaut. Es beginnt damit, Ursprung des Buches Jesu Christi, des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams. Und der Sohn Davids, das ist der König in der Bibel. Ja, es beginnt damit, hier ist die Geschichte des Königs. Und es zieht sich durch das ganze Evangelium hindurch bis zu den letzten Versen. Der König, er befiehlt. Dann schauen wir uns diesen Befehl jetzt genauer an. Nachdem der Herr Jesus erklärt hat, dass er der Chef mit aller Autorität ist, kommt er nämlich dann zu dem Eigentlichen, zu dem Befehl. Geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. In dieser Übersetzung und im Normalfall auch in den allermeisten, jetzt nochmal bei euch gucken, klingt es wie mehrere Befehle. Also geht hin, macht zu Jüngern, tauft sie, lehrt sie, ja, wahrscheinlich diese vier. Aber es gibt nur einen einzigen Befehl in dieser Stelle hier, einen einzigen. Und der heißt, macht alle Nationen zu Jüngern. Also wenn man den Text mal so ganz, ganz wörtlich genau übersetzt, gibt es einen einzigen Befehl, macht alle Nationen zu Jüngern. Das ist der Auftrag. Der Auftrag ist, das Evangelium zu predigen, denn so macht man Jünger. So hat es der Herr Jesus seinen Jüngern gezeigt. Durch das Predigen des Evangeliums macht man Jünger. Jetzt, wie geht es? Wie kann man Jünger machen? Wie kann man Menschen zu Kindern Gottes, zu Nachfolgern Jesu Christi machen? Was gehört da dazu? Das sind diese anderen drei Dinge. Ja, wir haben ja hier vier Elemente. Das eine ist der Befehl. Die anderen drei Dinge beschreiben das Wie. Wie funktioniert das Ganze? Ja, das sind nämlich drei Partizipien, beschreibende Worte, wie jetzt dieser Befehl auszuführen ist. Und diese drei heißen gehend, taufend und lehrend. Also geht hin, tauft sie und lehrt sie. Schauen wir uns das erste an. Gehend, ja. Geht nun hin. So macht man Jünger. Du musst dich aufmachen. Du musst losgehen. Du musst zu deinem Nachbarn gehen, in dein Land gehen, zu deinen Verwandten gehen, deinen Schulkameraden, deinen Studienkollegen, deinen Arbeitskollegen, deiner Stadt, deinem Land, der ganzen Welt. Es ist erstmal egal, wohin du gehst. Das Wichtige ist, dass du bewusst dorthin, wo du gehst, bewusst hingehst, um Jünger zu machen, um Menschen vom Evangelium zu erzählen. Das ist der Auftrag Jesu an dich, wenn du sagst, ich gehöre zu ihm. Und zwar nun, heißt es hier. Gell? Geht nun hin. Auf was bezieht sich wieder das Nun? Auf das, was er davor gesagt hat. Im Glauben an das, dass er alle Macht hat, ohne Furcht, kann ich hingehen und Jünger machen. Wie war es denn ganz am Anfang, als Gott Adam und Eva geschaffen hat? Was hat er denn zu ihnen für einen Auftrag gegeben? Geh, vermehrt euch und dann geh in die Welt und macht ihr die Welt untertan. Aber auch dieses Geh hin, gell? Geht in die ganze Welt, bevölkert die Erde, macht sie euch untertan. Was hat Adam gemacht? Er hat es verzockt. Jesus Christus als der neue Adam, als der, der nicht versagt, zeigt hier, wie der Befehl unter ihm als dem neuen Adam jetzt aussieht. Ja, da geht es dann nicht darum, sich die Erde untertan zu machen. Ja, das war ein Auftrag an uns alle Menschen. Es geht darum, dass man die Menschen dem Herrn Jesus untertan macht. Dass man das Evangelium predigt und Menschen zu ihm umkehren. Eine weitere Beschreibung, wie das Ganze funktioniert, ist taufend. Tauft sie. Taufe gehört zum Jüngersein dazu. Ja, man macht das Ganze im Auftrag Gottes. Deswegen ist es auch richtig, wenn man sagt, wir taufen im Namen Gottes. Aber hier steht mehr. Hier steht nicht nur, dass wir das im Namen Gottes machen. Ja, tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Wir machen es nicht nur im Auftrag Gottes, Nein, auch auf seinen Namen, auf seine Person. Ja, das bedeutet dann, dass man zu ihm gehört. Wer getauft ist, zeigt, dass er zu diesem Gott gehört. Das ist dieses Aufzeigen, eine Zugehörigkeit zum dreieinigen Gott. Und auch wenn es hier beschrieben wird, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist, also dieser dreieinige Gott, zeigt auch der Text, es ist nur ein einziger Gott. Und schaut mal, hier heißt es nicht, und tauft sie auf die Namen von Vater, Sohn und Heiliger Geist, sondern tauft sie auf den einen Namen, Singular, den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Es ist ein Gott, deinem Namen, aber ein dreieiniger Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Das dritte, lehrt sie oder lehrend. Wie macht man Jünger lehrend? Lehrt sie zu halten. Da gehört die Lehre, die Predigt dazu. Deswegen ist das auch das Zentrale hier, wenn wir uns als Gemeinde treffen. Ja, dass wir Gottes Wort lehren, dass wir genau das machen, was der Herr Jesus gesagt hat. Lehrt sie. Aber es geht nicht nur darum, dass man jetzt das Wort Gottes predigt, sondern dass man auch, also hier heißt ja nicht nur und lehrt sie, sondern lehrt sie alles zu bewahren. Lehrt sie das zu halten, dass man auch über die Predigt hinaus hilft. Wie kann jemand, der jetzt sagt, ich bin von meinen Sünden umgekehrt zu Gott und vertraue allein auf Jesus Christus zu meiner Rettung, wie kann ich jetzt leben? Und dass man dann hilft, das auch umzusetzen. Lehren ja, aber mehr, lehrt sie zu bewahren, das dann auch zu tun. Somit gilt der Missionsbefehl auch in der Gemeinde. Ja, wir lehren, so zu leben, wie es Gott gefällt. Hier kommt zum dritten Mal in diesen drei Versen dieses Alles vor. Ja, ein Jünger soll alles so tun, wie Jesus Christus das gelehrt hat. Das sollen Missionare dann durch ihre Lehren auch erreichen. Nicht nur erklären, sondern dann auch helfen, wirklich so zu leben. Aber wir wissen, gell, wir können niemanden ändern. Ich kann das nicht. Ich kann auch durch meine Predigt hier bei euch nichts bewirken. Das kann ich nicht. Ich habe keine Macht dazu. Aber wer hat die Macht? Einer. Jesus Christus. Und er kann auch dein und mein sündiges Herz verändern, dass wir alles bewahren. Das heißt, dass wir auf das achten, was er gesagt hat, auf seinen Befehl und es auch so beschützen, dass wir uns im Gehorsam danach ausrichten können. Das kann er. Ich nicht. Du selber kannst es bei dir nicht. Aber er kann es. Er hat die Macht dazu. Und wenn ihr wissen wollt, was er denn alles gelehrt hat, ist gut, einfach mal die ganze Bibel durchzulesen, kommt nämlich alles von ihm, denn er ist das Wort Gottes. Aber fürs Erste wird es auch dafür mal reichen, einfach nur das Matthäusevangelium sich durchzulesen. Und dann werdet ihr das merken, im Matthäusevangelium gibt es 5 Blöcke. 5 Einheiten kann man das einteilen, es sind nämlich 5 Lehrblöcke, die immer gleich beginnen und gleich enden. Und da hat Jesus seine Lehre vorgestellt. Beginnen tut das Ganze mit dem ersten Block der Bergpredigt und die anderen könnt ihr mal rausfinden. Also, wenn wir jetzt diesen Befehl wörtlich, so ganz wörtlich übersetzen, heißt er, wenn ihr, oder, also nicht so ganz wörtlich würde es heißen, hingehend macht alle Nationen zu Jünger, taufend und lehrend. Und wenn wir das jetzt ein bisschen besseres Deutsch bringen, also diese Partizipien auflösen, heißt es, wenn ihr nun hingeht, macht alle Nationen zu Jüngern, indem ihr sie tauft und lehrt. So funktioniert Mission. So will Gott das Ganze. Wir müssen uns das gar nicht ausdenken. Hey, wie kann ich hier an der Uni missionieren? Wie kann ich in meiner Familie, in meiner Nachbarschaft, so, unter den Arbeitskollegen. Wie geht es? Muss ich mir gar nicht überlegen. Hier gibt's Gottes Fahrplan. So funktioniert, nochmal in Anführungszeichen, Mission. Hingehen zu predigen, taufen und belehren. Der Ort ist erstmal egal. Das geht hier in Tübingen, das geht sonst wo in Deutschland, aber auch in der ganzen Welt. Aber genauso, Tübingen, dein kleinen Ort oder die Umgebung gehört zu den Nationen. Ja? Also alle Völker sind hier damit gemeint. Und deswegen braucht es hier viele, die das tun, aber genauso auch in der weltweiten Mission. Das darf man genauso wenig vergessen. Viel wichtiger als das Wo, was man ja Gott dann ganz konkret auch fragen kann, aber wichtiger als das Wo ist die Frage, ob du dein Leben dem Befehl Jesu und wirklich seinem letzten Befehl, ja, und das hat ja auch immer was, ja, wir kennen ja dieses so aus dem Testament, ja, so der letzte Wille, das ist auch immer was Gewichtiges, das haben wir quasi hier, der letzte Befehl, richtest du dein Leben danach aus, wenn du sagst, ich bin ein Kind Gottes? Trachtest du danach, sehnst du dich zuerst nach dem Reich Gottes? Ist dir die Ehre Gottes, dass er überall auf der Welt angebetet wird, ist dir das das Wichtigste? Dass der Herr dann auch später mal zu dir sagen wird, gut so, du treuer Knecht, hast mein Wort bewahrt. Auch Matthäus 28, Vers 19, nicht nur manche andere Sachen, auch das. Ist das dein Anliegen? Richtest du danach dein Leben aus? Und zwar egal, was du tust. Ob du jetzt gerade am Aufstehen bist und total verschlafen, ob du am ins Bett gehen bist, ob du gerade beim Schaffen bist, ob du in der Uni sitzt, was lernst, ob du dich gerade mit Freunden triffst oder vielleicht auch ganz bewusst irgendwo rausgehst und Menschen aufs Evangelium ansprichst, ob du in deiner Familie das versuchst, ist das dein Anliegen? Ist da dein Leben ausgerichtet darauf? Denn genau das soll ein Christ. Das ist einer der zentralen Befehle an einen Christen von seinem Herrn. Wenn ja, dann ist es schön und dann überleg dir, okay, wo ist mein Platz in der Weltmission? Kannst du den Gott auch ganz konkret fragen, wo? Ist es hier? Ist es in meinem Heimatort? Ist es irgendwo in Deutschland, Europa oder der ganzen Welt? Vor circa 240 Jahren wurde die Baptistische Missionsgesellschaft in England von Andrew Fuller gegründet, weil er sich mit anderen klar wurde, dass der Missionsbefehl auch heute noch gültig ist. Das hatten auch damals einige vergessen. William Carey sagte dann als erster, ich werde in das Tal hinabgehen, wenn ihr für mich das Seil festhaltet. Und er wurde ihr erster Missionar von dieser Missionsgesellschaft. Sie haben in der Heimat danach geschaut, dass er alles hatte zum Gehen. Also sie haben ihm das Seil festgehalten, an dem er dann an die vorderste Front hinab in das Tal ging. Das Seil halten, wenn man so aus der Heimat heraus, das kann ganz unterschiedlich aussehen. Das kann sein, ich bete regelmäßig für diese Person und für das, was sie tut. Das kann Ermutigung sein, ja, dass ich auch Kontakt halte. Das kann eine ganz praktische Hilfe sein, wenn dort, wo er jetzt gerade ist, mal was ansteht. Kann aber sein, das lohnt sich gar nicht, dass ich selber hingehe und ich gebe dann auch meine Ressourcen. Ja? Ich stelle mein Geld zur Verfügung, dass die Person dort auch Zeit hat. Was vielleicht gar nicht so einfach ist für einen Ausländer, dann auch selber dort schaffen zu gehen und Geld zu verdienen. Kann aber sein, wenn die Person mal wieder zurückkommt für eine Zeit. Ja, ich stelle ihm ein Haus zur Verfügung oder auch mal ein Auto. All das. Aber ich halte auch wirklich den Kontakt. Dass die Person sieht, da stehen Leute hinter mir, die halten für mich das Seil. Von dem her, um in dem Bild zu bleiben, Es bedeutet Mission. Entweder du bist hier vor Ort und machst das Ganze hier vor Ort und hältst noch zusätzlich für andere das Seil, die gehen, oder du gehst selber in das Tal hinab, woanders hin. Für diesen großen und unmöglichen Auftrag gibt der Herr Jesus aber nicht nur die wichtige Voraussetzung, sondern auch eine lebenswichtige Verheißung. Das ist noch der letzte Part. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Er hat nicht nur alle Macht, schickt uns zu allen Nationen, die alles bewahren sollen, sondern er ist auch alle Tage dabei. Hier haben wir das vierte Mal, alle, in diesem Text. Und dann endet ja auch das Matthäus-Evangelium schon. Er ist also alle Tage bei uns, bis wir bei ihm sein werden. Das heißt, er verspricht, dass er seine Kinder durchbringt. Und zwar bis zur Wiederkunft, auf die wir uns ja jetzt auch im Advent gedanklich vorbereiten. In Matthäus 1 wird uns Weihnachten beschrieben. Gott kommt. In Matthäus 28 wird uns beschrieben, Gott bleibt. Gott kommt und Gott bleibt bei seinen Kindern, bis sie bei ihm sind. Er bringt durch und ist auch bei diesem Auftrag dabei. Und wie ist sein Name? Außer Jesus bekommt er auch noch einen anderen Namen, der vielmehr seine Eigenschaft beschreibt. Was sagt der Engel kurz vor Weihnachten? Du sollst ihn Immanuel nennen. Denn Immanuel heißt Gott mit uns. Gott ist mit uns und er bleibt mit uns. Und mit dieser Verheißung ist es erst möglich, überhaupt Jünger zu machen, weil dann alle Macht auch mit uns ist. Dann ist derjenige mit uns, der alle Macht hat und führt letztlich selbst seinen Auftrag aus. Er bewirkt es dann durch seine Kinder. Und trotzdem will er uns mit in dieser herrlichen Rettungsaktion dabei haben, was eine hohe Ehre ist. Ja, er wirkt es selbst, aber er will es durch solche schwachen Leute wie uns tun. Und es ist auch viel Trost. Wenn du darin treu bist, diesen Auftrag auszuführen, dann darfst du wissen, dass es nicht deine Verantwortung ist, wer nachher wirklich zum Glauben kommt und wer nicht. Es ist sein und er tut sein Werk. Und er wird auch noch viele bekehren. Das gilt als sicher. Fassen wir zusammen für uns. Nachdem der Jesus seinen Sieg über alles vollbracht hat im Kreuz zu unserer Erlösung und dann auferstanden ist, traf er sich ein paar Tage später mit seinen Jüngern immer noch vor der Himmelfahrt dann in Galiläa und gab ihnen den Auftrag für Leben. Macht zu Jüngern alle Völker, nicht nur euer kleines Umfeld, sondern wirklich die ganze Welt. Aber er gab ihnen dafür auch eine herrliche Tröstung mit, nämlich er hat alle Macht und er ist immer bei uns. Und somit ist der Text hier also eine Aufforderung für jeden Christen heute, sich noch an der Weltmission zu beteiligen. Weil dieser Auftrag hier gilt ja für alle Zeiten. War nicht nur damals so, sondern der gilt auch jetzt. Weil diese neuen Christen, die sollten ja wiederum alles tun, was Jesus gelehrt hat. Und er hat halt auch den Missionsbefehl gelehrt. Von dem her, das gilt genauso heute noch für uns. Und diese Verheißung gilt bis ans Ende. Und somit auch dieser Auftrag. Und deswegen bete und prüfe, wenn du sagst, ich gehöre zu diesem Jesus Christus, dann bete und prüfe, zu welchem Dienst in der Weltmission er dich berufen hat. Egal, ob es neu heißt, mach das hier in Deutschland, wo du wohnst und halte noch zusätzlich das Seil für die, die es woanders tun. Oder ja, zum Beispiel halt eben durch Gebet, durch deine Ressourcen, durch deine sonstige Unterstützung. Oder du gehst selber in das Tal an die vorderste Front. Aber geh. Und zwar geh bewusst. Lauf nicht so unbewusst und einfach nur Hauptsache zum eigenen Spaß durch die Welt. Dorthin, wo du gehst, geh bewusst. Und Jesus Christus, er ist vertrauenswürdig. Deswegen vertrau ihm und dann verkündige furchtlos sein Evangelium. Wenn er sagt, er ist der König und er hat die Macht und er befiehlt, dann tu du das auch in seinem Namen. Furchtlos. Und dafür betrachte jeden Tag deinen Herrn und seine Macht, sodass du davon so überzeugt bist, von dieser Realität und von seiner Macht, dass dir dann jede andere Macht hier wie nichts vorkommt und du auch nicht diese Menschenfurcht hast, weil du seine Macht kennst. Wenn du noch gar nicht zu ihm umgekehrt bist, dann tu Buße und glaub an ihn, weil er ist der Herr der Herren und allein bei ihm gibt es Vergebung vor dem Gericht. Ich will mit Psalm 67 enden. Psalm 67 heißt es in Vers 4 und 5. Auch schon im Alten Testament letztlich genau das Gleiche. Das ist keine Erfindung des Neuen Testamentes. Es sollen dich preisen die Völker, Gott. Es sollen dich preisen die Völker alle. Es sollen sich freuen und jubeln die Völkerschaften. Denn du wirst die Völker richten in Geradheit. Und die Völkerschaften auf der Erde, du wirst sie leiten. Lasst die Völker sich freuen und Gott zujubeln, indem du ihnen überhaupt erstmal die Freudenbotschaft bringst. Denn so viele kennen sie nicht und können überhaupt nicht so sich freuen und jubeln. Freuen sich über alles Mögliche, was vergeht. Aber über den Ewigen können sie sich nicht freuen, weil sie sein Feind sind. Lass sie sich freuen, indem du ihnen das Evangelium bringst. Schau dir dafür Jesu Gnade und seine Liebe an, aber auch seine Herrlichkeit und seine Vollmacht und lass dich dann entzünden, dass du daraus für seine Verherrlichung brennst, sodass dein größter Wunsch ist, dass alle Nationen ihn anbeten. Jetzt in der Advents- und Weihnachtszeit ist es bei manchen nochmal eine besondere Chance. Sind manche irgendwie noch mal sensibler drauf. Lasst es uns nutzen. Amen. Ich bete noch. Vater, du bist König. Und dein Sohn ist König über alles. Herr, das wollen wir ja in diese gottlose Welt auch rufen und versagen doch so oft. Da bitte ich dich um Vergebung. Und auch Neuausrichtung jetzt durch dein gutes Wort. Gebrauche uns bitte als deine Kinder. Egal wo wir sind, dein Evangelium zu verkündigen. Von der Sünde, dem Gericht und auch von der herrlichen Gnade und Erlösung. Das schenke du bitte, Herr. Und gebrauche uns da bitte auch jetzt in dieser Advents- und Weihnachtszeit. Aber wer hier auch noch nicht zu dir umgekehrt ist, ich bitte dich, Herr, schenk du die Wiedergeburt und Glauben. Danke dir dafür. Amen.